Zwischen Leben und Tod. Der Podcast, in dem Medizintechnik im Fokus steht. Wir sprechen über heitere, spannende und auch ernste Themen. Aber immer mit der richtigen Prise Humor verfeinert.
Freuen Sie sich alle zwei Wochen auf aktuelle Begebenheiten, Expertengespräche über lebensrettende Produkte und den einen oder anderen Stargast.
Wir freuen uns auf Sie. Ihr Stefan Kolloser
und Marco Sodomka.
Meine Lieben, es ist wieder soweit. Der Podcast zwischen Leben und Tod der Kolloser Medizintechnik GmbH. Heute mit dem vermeintlich schönsten kaufmännischen Direktor Niederösterreichs, darf ich das so sagen, Ingenieur Roman Semmler. Schön, Roman, dass du Zeit nimmst. Hallo.
Ja, hallo Marco. Danke für die Einladung. Das mit dem Schönen, das müssen wir besprechen noch einmal.
Habe ich absichtlich nicht im Vorhinein erwähnt, wie ich meine Startansagen mache. Ich mache das nämlich nicht gern, indem ich mich vorstelle quasi und dann natürlich auch sage, dass ein ganz besonderer Mensch heute bei uns ist. Und das ist in dem Fall wirklich der Fall, Roman. Warum? Weil wir uns ja schon ganz, ganz lang kennen. Und ich ein bisschen ein Wegbegleiter deines Werdegangs sein durfte. Begonnen hat er deine ganze Karriere im Wilhelminenspital.
Ja, genau. Vielleicht hole ich ein bisschen weiter aus. Also ich habe in der Ausbildung ein HTL gemacht für Medizintechnik, und zwar das DGM in Wien 20. Habe dort maturiert im Jahr 99.
Wahnsinn.
Habe dann eigentlich überlegt und war ein bisschen im Wiggelwoggel, wenn ich das so salopp formulieren darf, ob ich nicht gleich Medizin studiere, weil ich war...
Du wolltest Medizin?
Genau, okay. Ich war in den technischen Fächern nie gerade der Beste. Ich bin da durchgekommen, so mittelmäßig. Und ich habe mich extrem interessiert für Anatomie und Physiologie. Und das waren Fächer, die wir in der HTL hatten, Medizintechnik. Und das war irrsinnig spannend und interessant. Und da war ja viel, viel besser. Da haben wir die Dinge einfach viel leichter merken können. Und ja, und dann habe ich überlegt, zwar nicht lang, weil, wie ich dann inskribieren wollte, wurde mir mitgeteilt, ich muss Latinum nachmachen, weil es hatte ja Schüler. Genau. Und dann habe ich mir dann gedacht, nein, das tue ich jetzt doch nicht. Und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, in die Arbeitswelt einzusteigen, und habe dann im Wilhelminenspital, damals noch beim Wien Kaff, als Medizintechniker.
Und hast du damals in Wien gewohnt oder bist du aus dem schönen Niederösterreich immer nach Wien gependelt?
Ich bin grundsätzlich ein geborener Niederösterreicher, habe auch in Niederösterreich gewohnt zu der Zeit, bin nach Wien gependelt und habe aber dann nach circa eineinhalb oder zwei Jahren habe ich dann in Wiener Wohnung genommen und war dann die Zeit, die ich noch in Wien gearbeitet habe, auch in Wien gewohnt.
Okay. Patient in Wien warst du aber nie, oder? Sidestep, es war nur ein Schmäh, weil es tagespolitisch passt, einfach nur Spaß. Gut, das heißt, du hast im Wilhelminenspital wie viele Jahre gearbeitet und in welcher Position? Das ist spannend.
Ich war die ersten drei Jahre war ich als Servicetechniker quasi tätig, habe da den Bereich der Anästhesie und Intensivmedizin vorrangig betreut, habe dort eine sicherheitstechnische Überprüfung gemacht, habe Instandhaltungstätigkeiten gehabt, wo eigentlich ja in dem Bereich, wo ihr auch als Firma tätig seid, in der Notfallmedizin, in der Anästhesie, in der Intensivmedizin tätig, und habe da eigentlich von der Pike auf das Geschäft gelernt und Geräte reparieren in Instandhaltung.
Das heute heißt ja Otterkring, also das Krankenhaus in Otterkring, Otterkringer Krankenhaus. Ich war ja immer schon bekannt, junge und engagierte Techniker unter anderem auch auszubilden. Das ist heute noch der Fall. Also wenn wir dorthin kommen, beziehungsweise unser Peter, der betreut ja das Krankenhaus sehr intensiv, immer wieder junge und engagierte Techniker. Wie würdest du die Zeit von damals in der Medizintechnik zu heute vergleichen? Weil heute führst du natürlich in deiner Funktion als kaufmännischer Direktor diese Abteilung auch im weiteren Sinne. Und wie würdest du den Vergleich ziehen?
Spannende Frage. Und zwar, ich glaube schon, dass sich einiges geändert hat. Ja? Nicht nur, weil das jetzt schon über 20 Jahre her ist, aber es hat sich auch der Fokus ein bisschen geändert. Ja? Es haben sich Aufgabengebiete verändert. Und ich möchte vielleicht da beginnen. Ich habe ja dann nach den drei Jahren Servicetechniker im Wilhelminenspital, bin ich dann eher mehr in die Schiene gerutscht von der Projektplanung, Projektbegleitung, ja, bin dann ein bisschen in den Neuzu- und Umbauten im Wilhelminenspital in diese Schiene gerutscht und habe dann eigentlich einen ganz anderen Fokus gehabt. Eher von der wirklich vom Reparieren, von der Technik, Instandhaltung weg, dann eher schon mehr in das Planerische, dann auch weiterführend zum Einkauf, also auch Einkauf, Medizintechnik, wo ich auch dann auch später tätig war. Und da hat sich dann eine ganz breite Palette eröffnet an Möglichkeiten, ja, wo man gesagt hat, man hat wirklich von bis zu tun. Man hat geplant von kleinen Sauerstoffwandauslass, ja, bis hin zu einer, sag ich mal, Röntgeneinrichtung, Aufnahmeplätze, CD und so weiter. Mhm. Und jetzt als Führungskraft, als kaufmännischer Direktor, sehe ich das eigentlich sehr, sehr positiv, das mitgestaltet oder auch gelernt zu haben. Ja. Also ich kann eigentlich von der, vorher schon erwähnt, von der Pike an, man hat einfach das gelernt, man kennt sich ein bisschen aus im Brotgeschäft quasi, mhm, ja, und habe dadurch natürlich einen ganz anderen Fokus, als jetzt, wenn ich rein als Wirtschafter wahrscheinlich da drauf schauen würde, auf ein Klinikum oder auf eine,
na, absolut,
also, auf eine kaufmännische, ja, Direktion.
Aber so vom Ablauf her, da muss ich nochmal kurz zurück, hat sich jetzt von der Ausbildung natürlich einiges geändert. Jetzt hast du mit HTL-Abschluss technisch versiert natürlich. Du hast dann viele Zusatzausbildungen wahrscheinlich gemacht in Richtung Medizintechnik. Heute studiert man das, kommt dann als junger, fertig studierter Medizintechniker wohin. Würdest du trotzdem noch sagen, dass man diese haptischen Dinge, diese technischen Belange, mit Firmen zu kommunizieren, mit den Geräten zu arbeiten, dass sich das auch geändert hat, oder ist das noch wie vor wie damals?
Na, ich glaube schon, dass sich das auch geändert hat. Ja. Und zwar die jungen Kollegen und Kolleginnen, vor allem in der Medizintechnik, kommen, wie du gerade gesagt hast, kommen fix fertig dann aus dem Studium oder haben eine große Palette an theoretischem Wissen mit, ja, was man da alles gelernt hat. Und ihnen fehlt aber dann oft der Bezug zur Praxis. Mhm. Und das ist aber ganz wichtig, dass man das auch mit Hands-on, dass man da das wirklich angreift und auch tut, sage ich jetzt mal, das ist eh mein Lieblingswort mit drei Buchstaben, tun, ist ganz, ganz wichtig. Und wenn Sie das auch wirklich dann operativ, handwerklich beginnen zu lernen, dann ergänzt sich das theoretische Wissen mit dem, sagen wir mal, operativen, handwerklichen Geschick, und das zusammengepaart ist natürlich eine super Grundlage.
Und für eine Weiterentwicklung. Nach dem Willi, also nicht in dem Fall, sondern nach dem Willi, nach dem Chef, sondern nach dem Krankenhaus Wilhelminenspital, also Otterkring, bist du dann nach Niederösterreich gegangen.
Genau, und zwar ist eine recht interessante Geschichte. Ich habe da durch einen ehemaligen Schulkollegen und auch sehr, sehr guten Freund und auch Trauzeuge von mir, der Alex Höfner, der, glaube ich, war eh auch schon bei euch im Podcast, der jetzige Einkaufschef der Landesgesundheitsagentur, der hat mich damals kontaktiert und gesagt, du Roman, du bist ja jetzt in Wien in der Medizintechnik noch tätig. Bei uns in Niederösterreich ist eine Stelle ausgeschrieben. Möchtest du dich nicht bewerben oder war das nicht was für dich? Und ich habe mir das dann angeschaut und gedacht, ja, klingt wirklich gut, und ich wollte eigentlich auch wieder retour nach Niederösterreich, weil mein damaliger Lebensmittelpunkt auch wieder Richtung Niederösterreich gegangen ist. Ja, und habe mich dann eigentlich beworben und bin dann relativ schnell, habe ich mich dann im damaligen Landesklinikum Krems wiedergefunden und habe dort die Leitung der Abteilung Medizintechnik übernommen.
Wahnsinn eigentlich, ne?
Genau.
Das heißt, von wem hast du damals übernommen?
Eigentlich vom Alex Höfner
direkt. Eigentlich vom Alex Höfner. Genau. Und nach dir ist dann der Andreas Beuys gekommen,
Andreas
nicht?
Beuys ist
Weil du bist gekommen. Ja dann intern quasi in die Holding, so hieß es damals, nicht?
Also in die, genau, also es war ja damals die Landesklinikenholding. Ja. Und da hat es dann den zentralen Einkauf gegeben und auch die Regionalmanagements, also die regional zuständigen, damals noch nicht Geschäftsführer, aber heute eben mit den Geschäftsführern, mit den regionalen vergleichbar oder die Nachfolge, hat es dann Regionalkoordinatoren gegeben, auch in der Medizintechnik, die dann für die Kliniken in dieser Region als Erstansprechpartner für alle Belange der Medizintechnik gegeben hat. Ja, genau.
Genau, und da waren wir ja quasi hauptamtlich, wenn ich so sagen darf, in der Klinik tätig, und parallel waren wir Regionalkoordinator, Lead Bayer.
Genau, so hat sich das zu Beginn.
Ja, zu Beginn, genau. Und da warst du mittendrin eigentlich in diese, ja, man muss schon fast sagen, in diesen Zeithorizont, wo man sagt, da hat sich wirklich was bewegt eigentlich, ne? Vom Ablauf her.
Da hat sich viel bewegt, und das bin ich auch ein bisschen stolz, nicht auf mich, sondern auf die Gruppe, die damals da war, die das eigentlich ins Leben gerufen hat. Ja, also auch beginnend mit 2007, 2008 haben wir gemeinsam mit Alex Höfner und dann damals noch der Martin Brix war mit dabei, auch mit dem damaligen Einkaufsleiter der Holding, der Christian Schauer. Wir haben eigentlich diese Regionalkoordinator-Geschichte und auch Lead-Bayer und Einkauf, wir haben es aufgebaut, entwickelt und haben uns da wirklich, es war Pionierarbeit eigentlich. Und das hat mir damals schon irrsinnig gut gefallen, wenn ich ein weißes Blatt Papier habe und ich kann kreativ tätig sein und kann gestalten, habe ich irrsinnig gefreut damit.
Nein,
und da blühe ich als Person auf oder wie als Gruppe damals auch. Und es gibt ja andere Menschen auch, die kennen das gar nicht, die wollen das gar nicht. Die wollen genau gesagt haben, ja, der Rahmen, da musst und da musst du das und das machen. Und die fühlen sich irgendwie verloren auf einem weißen Blatt Papier.
Genau, da muss man der Typ natürlich auch dazu sein. Roman, aber viel spannender, und das wird wahrscheinlich oder wird unseren ZuhörerInnen auch ein Thema sein oder für sie interessant sein. Wie schafft man es dann aus so einer tollen oder aus der Genesis, die du hast, in eine kaufmännische Direktion als kaufmännischer Direktor? Ich meine, abgesehen von dem Riesenbudget, abgesehen von dieser Botzenverantwortung, von diesen vielen Mitarbeitern, wie wächst man da rein und was für Ausbildungen muss man noch machen, dieses wirklich wichtige, diese wichtige Position zu machen?
Also um gleich auf mich zu gehen, ich habe dann begonnen, im Jahr 2015, 16 habe ich begonnen, Gesundheitsmanagement zu studieren an der damaligen Donau-Universität Krems, jetzt heißt es ja Universität für Weiterbildung, und habe dann eben berufsbegleitend 3, 3,5 Jahre studiert, habe dann mit einem MBA abgeschlossen, und das war eigentlich unter anderem eine Grundvoraussetzung, auch eine Management-Ausbildung oder eine kaufmännische Ausbildung, dass du dich überhaupt qualifizierst oder bewerben kannst für einen kaufmännischen Direktor in einem Klinikum. Und das hat sich damals wirklich gut getroffen. Ich war eigentlich sehr zufrieden mit meiner damaligen Position. Wir haben uns das in unserer Kollegenrunde eigentlich wirklich sehr gut aufgebaut. Wir haben tolle Arbeit eigentlich auch gemacht. Ich möchte mir jetzt nicht selber auf die Schulter klopfen, aber die ganze Truppe war wirklich gut. Und dann habe ich die Möglichkeit gehabt und gesehen, dass in Krems, von da ich ja ursprünglich in Niederösterreich gekommen bin, dass die Position des kaufmännischen Direktors ausgeschrieben war. Und die haben mir dann echt gedacht, ja, verlieren kannst du eh nichts.
Das heißt, daheim mit der Frau, du, ich bewirb mich.
Genau,
so auf die Art. Wirklich? Genau. Wirklich, so war es.
Ich habe die Annonce gesehen und habe dann auch damals noch mit der Regionalmanagerin, das war die Christa Stelzmüller, die ich auch sehr gut kannte, gesagt, du, macht es überhaupt einen Sinn, wenn ich mich da bewerbe? Oder sie sagt, natürlich, auf alle Fälle, probier's. Du hast jetzt schon insgesamt, damals waren es 18, 19 Jahre Berufserfahrung im Gesundheitswesen. Du hast die Ausbildungen. Why not? Try it.
Ja, genauso. Und genauso soll es aber sein. Genau. Genauso soll es sein. Und ich glaube einfach, dass so einen Weg, den du damals gegangen bist und den du heute gehst, nur man erreichen kann, wenn man das nötige Engagement zeigt, wenn man den Willen hat, wahrscheinlich auch eine nötige Loyalität zu seinem Arbeitgeber, also ein ganz essentieller Punkt. Hat man das noch oft? Lernst du Menschen in deinem Gremium, und da rede ich jetzt über die Grenzen hinaus, da rede ich jetzt bitte nicht nur von Niederösterreich, gibt es Kolleginnen und Kollegen, die ähnliche Wege haben wie du?
Ja, glaube ich schon.
Schon?
Glaube ich schon, ja. Und ich bin auch, weil heutzutage wird ja oft sehr viel, ich sage es jetzt auf ganz gut österreichisch, gekranzt, ja, was nicht alles schlecht ist und was nicht alles in die Zukunftsblick.
Vollkommen
und
so. Richtig,
und, ja. Und das ist alles nicht gut und da und geht es im Bach runter. Und ich bin vom Mindset her ein ganz anderer Typ. Also ich bin eigentlich, das kennen meine Leute in Krems fast gar nicht mehr hören, glaube ich zumindest. Aber positive Mental Attitude, das heißt, ich bin ein notorischer Positivdenker.
Okay.
Und wenn ich mir was irgendwie vorstellen kann, was Positives, dann kann das auch positiv werden. Ja? Und ich habe schon in meinem jetzigen Berufsleben immer wieder Leute kennengelernt, die genauso denken, die sagen, ja, erst packen wir es auch gemeinsam. Wir werden das schon zusammenbringen. Ja? Ja. Wir haben da eine Möglichkeit, ja, wir haben auch die Notwendigkeit, und wenn wir da gemeinsam zusammenhelfen und das Ziel vor Augen haben, das Gemeinsame, können wir das erreichen und engagieren sich für das, weit über die normale Arbeitszeit hinaus. Ja. Gibt natürlich auch viele, viele andere, haben wir eh schon oft das Thema Gesellschaft politisch gehabt. Deutschland war jetzt ein Begriff, ne, diese Lifestyle-Teilzeit und was
auch immer.
Gibt es sicher auch, ja, aber ich möchte nicht immer alles schlecht reden. Oder wie viele über die Generation Z da nörgeln, das sind alle faul und die wollen nicht mehr arbeiten und so weiter. Das stimmt nicht.
Nein,
ich habe so viele positive Beispiele kennengelernt. Ja. Wenn die Leute, wenn man sie auch ein bisschen anleitet und wohin führt, dann wollen die auch. Und dann zeigen die auch einen Biss und einen Willen. Und man kann auch als Führungskraft, das weißt du genauso, Marco, Mitarbeiter entwickeln. Man kann ihnen eine Plattform geben, und wenn man ihnen den Rahmen gibt, wo sie erfolgreich sein können, dann werden die meisten auch erfolgreich.
Potenziale erkennen, ganz ein wesentlicher Faktor. Da haben wir viele Instrumente in der Führung, die wir natürlich da einsetzen können. Da bin ich ganz bei dir. Aber lass uns auf das kurz noch eingehen. Das ist ein ganz spannendes Thema. Ich hole mir jetzt zwei Mitarbeiter von dir, mit denen du eng zusammenarbeitest. Wir haben eh im Vorfeld schon plaudert, ein bisschen informiert habe ich mir schon, liebe Zuhörer, es tut mir leid. Aber das hat mich natürlich brennend persönlich auch interessiert. Aber du hast einige Mitarbeiter, die dir reporten natürlich. Das sind Ort Abteilungsleiter in den verschiedenen Divisions. Alles gut. Aber was würden mir die zwei Mitarbeiter jetzt dann vom Typ zum Roman sagen? Gut, der notorische Positivdenker kann natürlich auch nicht immer gut ankommen, weil jetzt geht es einem schlecht, der weiß, ui, da komme ich wirklich nicht drüber. Und dann steht mir der Chef gegenüber und sagt, na, das werden wir schon hinbiegen, weil das ist eh alles positiv. Also das wird natürlich nicht immer gehen. In deinem Mindset ja, aber was sagen uns die Mitarbeiter über den Semmler?
Schwierige Frage, ja. Ich probiere es trotzdem. Ja, ich glaube schon, dass ich den Spirit schon übertragen kann auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vielleicht auch auf den einen oder anderen Kollegen. Und natürlich muss man den Kollegen oder den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dort abholen, wo sie sind. Und die jetzt da gerade am Boden zerstört sind, weil irgendwas nicht gegangen ist oder weil irgendwas nicht so gelaufen ist oder sie gerade wirklich nicht heraussehen, kann ich nicht in den Raum kommen und sagen, ja, yeah, bock mal's, juhu, toll und genau, ja. Mann, und die Sonne scheint. Genau. Da wird sie denken,
ja. Was ist da?
Rund? Nein. Ja. Ja, dass man zuerst einmal beginnt, ihn abzuholen oder sie abzuholen. Warum? Warum bist du so drauf? Mhm. Oder was liegt dir denn am Herzen? Oder was genau. Deine Situation jetzt, warum? Ja, und dass man sagt, okay, ja, das ist zwar jetzt da nicht leiwand gelaufen, aber was gibt es denn für Möglichkeiten, um das wieder rumzudrehen oder in eine andere Richtung zu bringen? Ja, dass man sagt, nicht gerade 180 Grad, aber zumindest ein bisschen im Winkel verstellen und sagen, okay, da kannst du einen Weg finden. Mhm. Und das ist, finde ich, schon auch teilweise auch Aufgabe der Führungskraft, dass man Mitarbeitern oft Wege aufzeigt, nicht für Mitarbeiter machen, nein, das nicht, das meine ich überhaupt nicht, sondern ihnen einen Weg zeigen der Mitarbeiterin, dem Mitarbeiter, wo sie selber daraus kommen.
Und genau, sagen, okay, genau. Ja. Das heißt, ein bisschen assistieren in der Beratung. Meine Frage ist, wenn ich den Führungsstil vom Roman jetzt dann hernehmen kann, Genghis Khan wirst nicht sein, was für Typ, wie würdest du dich da einordnen? Eher der Gewerkschaftler, in was für eine Richtung ist?
Na, gar nicht. Also ich hab sicherlich keinen autoritären Führungsstil. Ja. Das von dem heute auch nicht wirklich viel. Es kommt darauf an, es gibt natürlich Bereiche und Zeiten, wo man einmal klar sagen muss, du stopp, ich sage jetzt, dass es dahin geht und ich muss mir auch nicht vor jedem Mitarbeiter erklären für meine Entscheidung. Das muss ich nicht. Ja, ich bin die Führungskraft, ich habe das entschieden und wenn es jetzt nicht passt,
ja, du trägst am Ende die Verantwortung.
Auch die Verantwortung, das ist richtig. Aber ich versuche schon, größtenteils die Leute in meinem Team oder auch im Klinikum transparent zu kommunizieren, warum diese Entscheidung in diese Richtung gegangen ist. Mhm. Und dann kann es sein, ja, sieht man ein, versteht man, kann man dann vielleicht auch besser nehmen. Aber nur weil es einem halt dann nicht gefällt, dann fällt man nicht gleich um. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, ich würde das eher beschreiben als eine Mischung aus Mitarbeiter beteiligen, ja, aber auch dann klare Richtung und Führung geben, wenn es das benötigt, die Situation. Mhm. Ja.
Wenn wir jetzt ins Klinikum Krems kurz schauen, also es ist ja ein sehr tolles Krankenhaus, es ist jetzt nicht mehr das Neucheste, das haben wir ja schon besprochen, aber gut, das Problem haben mehrere in Niederösterreich, das ist ja legitim, das bringt auch die Zeit. Wo würdest du sagen, hebt sich das Krankenhaus Krems ab zu den anderen Häusern? Und da rede ich jetzt nicht nur von Niederösterreich, sondern wieder bundesweit. Was ist euer Fokus? Was ist die Philosophie dahinter?
Ich würde das auf mehrere Punkte gern festmachen. Auf der einen Seite haben wir, wenn man jetzt rein auf der Sachebene bleibt, einen sehr speziellen Versorgungsauftrag. Wir sind eines von drei onkologischen Zentren in Niederösterreich. Wir haben gemeinsam mit Wiener Neustadt, dem Uniklinikum Wiener Neustadt, auch in Krems die beiden Strahlentherapie- und Radioonkologien. Wir sind das einzige Lungenkrebszentrum, zertifiziert nach Deutscher Krebsgesellschaft in Niederösterreich, wo wir sehr stolz drauf sind. Wir sind auch Prostatakrebszentrum, zertifiziert nach Deutscher Krebsgesellschaft. Haben natürlich einen großen onkologischen Schwerpunkt, haben auch einen großen Schwerpunkt in der Kardiologie, haben einen großen Schwerpunkt in der Orthotrauma. Und das ist einmal grundsätzlich und auch einen großen Auftrag als Uniklinikum in der Forschung und in der Lehre, wo wir auch sehr stolz sind. Das ist aber mal der eine Part, das ist der, den du auf der Homepage ausschauen kannst, für was steht das Klinikum Krems, was sind die Versorgungsaufträge, was sind unsere Aufträge. Und auf der anderen Seite, das ist eher mal die Soft-Skill-Seite, das ist, wir sind ein Klinikum so im Mid-Range. Also wir haben so um die 450, 500 Betten roundabout, ja, und haben in Summe 16 medizinische Abteilungen und Institute. Wir sind so ein Mittelklasse-Klinikum, man kennt sich noch. Man kennt grundsätzlich die Mitarbeiter. Ja,
ja, das
und
ist schon
es
schön.
Es ist noch ein bisschen eine familiärere Atmosphäre, wie in einem großen 1000-Betten-Haus, wie es halt in Graz, Wien, auch St. Pölten ist ein riesengroßes, zwar tolles Klinikum, aber wo man sich vielleicht nicht mehr so kennt und die Persönlichkeit ein bisschen fehlt. Ja, und ich würde Krems jetzt so beschreiben, auf der Soft-Ebene, wir sind auch noch ein sehr menschliches, persönliches Klinikum, wo man sich gegenseitig grundsätzlich... Bei uns gibt es natürlich auch die unterschiedlichen Auseinandersetzungen, der Menschels überall, aber wir unterstützen uns gegenseitig. Okay. Ja, und uns geht es um eins und uns geht es per se um den Patienten, um die Patientin und natürlich auch um das Gesamte, um das Klinikum.
Mhm. Hast eigentlich jetzt schön definiert und da bleibt eigentlich gar nichts jetzt irgendwie über an Fragen, weil so stelle ich mir das Krankenhaus auch vor und ich habe es auch immer sehr familiär in Erinnerung, einfach wie ich noch die Produkte vor Ort verkauft habe und damals auch noch immer wieder dort war. Heute führt ja der Christian Wimmer die Medizintechnik, mit dem wir auch immer wieder in Kontakt sind und unser Peter auch sehr viel macht. Da sind wir natürlich auch sehr dankbar. Bleiben wir noch bei dir, weil so oft kriege ich dich ja nicht so einen Podcast. Bist ein schwer gefragter Mann. Roman, du hast ja noch was ganz Besonderes, weil man hat ja das Gefühl, du fungierst ja nicht nur wissentlich in anderen Rollen. Du bist ja in der Kernarbeitszeit der richtige kaufmännische Direktor, du präsentierst dich so, du führst so, du hast ein tolles Feedback von deinen Mitarbeitern. Aber wenn du dann in die Freizeit gehst, bist du ja in komplett anderen Rollen. Und das finde ich irgendwie aber so lässig, weil abgesehen davon, dass wir ein gemeinsames Hobby haben, das Motorrad, wo wir dann Biker sein dürfen, Hobbybiker vielleicht, aber wir sind Biker. Du spielst in einer Band auch.
Ja.
Darf man das sagen?
Ist das nicht? Ist kein Geheimnis. Ja. Ich hab schon drauf gewartet. Muss ich gestehen. Nein, ich hab irgendwann vor, sag jetzt mal, über 30 Jahren mit dem Schlagzeugspielen begonnen und war damals auch schon in den jugendlichen Jahren immer wieder in Bands tätig und habe dann im Jahr 97 auch noch meine jetzige Band gemeinsam mit unserem Sänger gegründet, Perfect Sky. Da haben wir dann bis ins Jahr 2003, 2004 haben wir Musik gemacht, waren unterwegs, haben Konzerte gespielt und dann war 15 Jahre Funkstille. Und ja, wir haben uns dann eigentlich 2018 zufällig wieder in Dulln, in der Eisdiele getroffen, der Sänger und ich. Und dann haben wir geplaudert und haben einen Kaffee getrunken und dann habe ich gesagt, du, Oliver, was ist, wollen wir nicht wieder mal ein bisschen spielen?
Ja.
Ja, und seitdem, also seit 2018 spielen wir wieder, haben jetzt mittlerweile schon 3 Alben aufgenommen, sind auch regelmäßig unterwegs. Jetzt am kommenden Wochenende bin ich auch wieder unterwegs nach Deutschland, spielen wir einen Gig im Everswinkel, das wird keiner kennen, das ist in der Nähe von Essen im Ruhrpott.
Wahnsinn.
Ja, und das ist eigentlich was sich komplett abhebt von dem, was ich beruflich tue.
Aber macht dich das im Kopf dann ein bisschen freier, weil es wirklich so komplett konträr ist? Weißt, wenn ich sage, du bist in einem Schießverein, wo du mit anderen kaufmännischen Direktoren schießen gehst, dann hast du wirklich wieder den Beruf irgendwie vereint. Aber das ist ja wirklich, gell? Oder?
Ja, ist was ganz was anderes. Also vor allem auch die Musikrichtung ist spannend. Ich bin jetzt in keinem Orchester und in irgendeiner, weiß nicht, klassischen Musik unterwegs. Wir machen Hardcore-Punk. Ja. Das kommt so auch in die Richtung Punk, Metal und ja, das zum Kopf freikriegen und auf die Konzerte, wo wir spielen, dann die meisten würden mich in dem Outfit wahrscheinlich nicht erkennen. Ja, aber das habe ich auch schon von einigen gehört. Das macht es auch ein bisschen aus. Das ist
genau. Bin ich wirklich bei dir und das macht dich authent. Ja. Und du könntest nämlich einer sein, der sagt, aus dem mache ich jetzt keinen großen Hehl, das poste ich nicht. Das mache ich zwar, aber es darf so quasi indirekt keiner wissen. Und eins, was mir zum Beispiel immer sehr wichtig ist, auch im Unternehmen, aber auch privat, ich will mich mit Leuten abgeben, die authent sind. Und ich glaube nicht, Roman, dass du in deiner Freizeit mit wem abgeben willst, der nicht authent ist, sondern der dir was vorspielt. Und so sehe ich das nämlich auch. Ich will bei mir im Unternehmen fungieren alle in Rollen natürlich. Mhm. Du bist daheim der Vater, der Ehemann, in der Firma bist du der kaufmännische Direktor, zu einem guten Freund im Unternehmen bist du wahrscheinlich Freund und Chef. Also verschiedene Rollen. Ja. Aber in dem, und das finde ich irgendwie so lässig, weil ich gleite mir am Wochenende auch gerne mal anders und renne nicht am Samstag mit einem Anzug um, wenn ich zum Billa einkaufen gehe. Da bin ich halt dann ein bisschen eher mal mit Kapperl und angefuckt. Und dann, das ist irgendwie authent, ja. Und das taugt mir halt bei dir auch, wenn ich dann diese Postings sehe, und jetzt kriegst du wahrscheinlich den einen oder anderen Follower noch dazu, finde ich irgendwie lässig, dass man sagt, na, da kriege ich meinen Kopf frei, da gehe ich laufen, da bin ich in einer Band. Das ist komplett konträr zu dem, was du von Montag bis Freitag machst. Und das zeichnet dich aus. Finde ich cool. Ja, es ist halt Wahnsinn, es sind schon wieder 25 Minuten um. Roman, ich sage es eh jedem Gast, eigentlich ist das fast zu wenig, aber es ist irgendwie ein bisschen unsere Philosophie, eher kürzer, aber dafür ein bisschen knackiger. Es wäre schön, wenn du dir wieder mal Zeit nehmen würdest für einen 2.0.
Gerne.
Podcast. Ja.
Gerne, sehr
ja.
Cool.
Ja. Wir können dich auch gerne mal nach Krems besuchen kommen, wir sind ja quasi mobil mit unserem Studio. Ich habe noch eine Abschlussfrage, wenn ich gerne. Dich noch kurz belästigen darf. Welche medizintechnische Erfindung hättest du gerne selbst gemacht?
Das ist eine gute Frage. Aber ich kann sie sehr treffend, glaube ich, beantworten. Ich bin, nachdem ich dann von der Anästhesie und Intensivmedizin ein bisschen weggekommen bin, auch eher mehr in die Radiologie. Und da hat mich extrem oder nach wie vor fasziniert mit die Bildgebung, vor allem die Schnittbildgebung und da die Kernspintomographie, Magnetresonanz. Also das finde ich wirklich extrem spannend, wie sich Moleküle ausrichten, wenn man unterschiedlichste Magnetfelder und so. Und ja, also das ist was, was mich vor allem ja, in der Bildgebung extrem fasziniert und wir, ja, da wäre ich gern beteiligt.
Ja, ja, ja. Ja. Und da geht es nicht ums Wirtschaftliche, sondern nein, wirklich
gar nicht, vom Inhalt. Da geht es rein ums Interesse, da geht es ja, rein darum, genau. Dass ich das nach wie vor extrem faszinierend finde. Und vor allem heutzutage noch mit dem, mit dem Schritt weiter, mit dem Thema der Artificial Intelligence, ja, dass man sagt, man kann damit Bilder generieren und kreieren, die jetzt für die Diagnostik nicht ganz so wichtig sind, die aber dann ein 3D-Rendering darstellen können, was eigentlich ja, was darstellt, wo man sagt, das ist wirklich wie das echte Organ, was ich da in der Hand habe. Ja.
Und, sehr spannend.
Ja, also da wäre ich gern dabei gewesen.
Die Antwort hatten wir noch nie. Ich schaue gerade die Iris an. Vielen Dank für deine Zeit, lieber Roman. Bleib uns treu. Alles, alles Gute auch für deine berufliche, private und gesundheitliche Zukunft. Das ist ganz wichtig. Auch deiner Familie alles Gute. Und hab einen schönen Sommer. Der Podcast wird in den nächsten Wochen online gehen. Und danke für deine Zeit.
Ja, danke, Marco. Und danke auch ans Team. Ich sage danke für die Einladung. War wirklich spannend. War Premiere für mich Podcast, aber hat Gefallen gefunden. Ne? Super. Dankeschön. Alles Gute.
Danke dir. Tschüss. Für dich. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren Podcast, folgt uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn und TikTok, damit ihr keine neue Folge verpasst. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.